Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Dezember 2025. Dominik Feusi, Marco Somm. Und das ist jetzt wirklich das letzte aktuelle Bern einfach. Ganz wichtig. Bern einfach läuft weiter über die ganze Viertig. Aber es sind alles Bern einfach Spezialausgaben. Wir können dann darüber reden, was es eigentlich gibt. Es gibt, wir können es eigentlich jetzt schon machen. Dominik, was haben wir zu bieten über die Feststeige?
Ja, zuerst gibt es bei Bern einfach eine Serie, wo die Mitglieder der Redaktion euch erzählen, was für Filme, was für Serien und im Fall von uns zwei natürlich, was für Bücher, dass wir gut finden, gut gefunden haben in diesem Jahr und euch empfehlen. Sicher eine interessante Serie. Und dann geht es dann ins neue Jahr mit ganz tollen Interviews zur Weltlage, mit Leuten, die etwas zu sagen haben. Also ich weiss, der, zum Beispiel der Botschafter da hinten wird dort kommen. Mit dem Georg Hässler habe ich ein Gespräch aufgenommen. Mit Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern von der Schweiz reden wir, was ist los auf dieser Welt und wie muss sich die Schweiz verhalten.
Genau, und wie gesagt, das ist das letzte Aktuelle, aber ihr habt keinen Grund, Bern einfach zu vermissen. Es kommt auf jeden Fall immer irgendetwas, das genauso interessant ist wie die Aktualität. Auch nicht vergessen, alle Leute von der Redaktion setzen sich mit der Bibelstelle auseinandersetzen. Können wir mal schauen, welche sind unsere liebsten Bibelstellen und wie wir die interpretieren. Ganz gleich, ob wir an Gott glauben oder nicht. Gut, jetzt zu der Aktualität. Ganz dringendes Anliegen, das die Linke jetzt vorbringen. Wir sind froh, dass da endlich etwas gemacht wird. Es geht um Atomwaffen, damit wir in der Schweiz ja keine Atombomben bauen. Weil, soviel ich weiss, ist ja das überall in allen Kantonen ein Thema. Alle wollen da schnell im Keller noch eine Atombombe bauen. Dominik, um was geht's?
Ja, die eidgenössische Volksinitiative für den Beitritt von der Schweiz zum Vertrag von der Vereinten Nationen über das Verbot von Atomwaffen. Das wird heute ist eingereicht worden, heute in Bern, zu Weihnachten, wunderbar. Ja, das Initiativkomitee, du hast es erwähnt, das ist ein Querschnitt von links-grün angehauchten Leuten, wo sich da, ja, es ist das letzte Zucken vielleicht von der grünen Anti-Atom-Bewegung, habe ich das Gefühl, wenn ich da lese, von Gal Miret über Lisa Mazzone, Josef Lang, Fabian Molina, Melanie Mettler, Carlos Omaruga, Mariona Schlatter, Rosemarie Quadranti, noch eine Ex-BDPlerin, die haben wir ja mal ausgezeichnet, magst du dich besinnen bei der Basler Zeitung, als die teuerste Nationalrätin, weil sie beim Budget überall mehr Geld ausgegeben hat. Grossartig. Das ist so ein bisschen die Leute. Ich will es nicht, ich meine, völlig lächerlich machen kann man es nicht. Ich glaube einfach, die Welt wird nicht ein sicherer Ort, wenn wir beitreten. Vor allem der grosse Irrtum von denen ist ja, dass eigentlich die Atomwaffen hat jetzt für 80 Jahre Frieden gesorgt. Das war die Abschreckung durch die Atomwaffen, die uns eine einmalige historische Friedensperiode geschenkt hat.
Genau, also ich finde, da bin ich ein bisschen härter als Dominik. Ich finde, das sollte man lächerlich machen. Nein, es ist eine alte Gamelle. Es ist überhaupt nicht irgendwie Gefahr, dass wir eine Atombombe bauen würden. Das ist absurd. Und es sind so pseudoreligiöse Bekenntnisse, oder? Im Prinzip muss man immer wieder sagen, wir sind im Fall gegen Atombomben. Wir sind wirklich gegen Atombomben. Es ist etwas das Gleiche, wie man heute sagt, ja, wir sind gegen Sklaverei im Kanton Uri. Ja, ist vielleicht im 5. Jahrhundert noch ein Thema gewesen, wo die Römer da waren. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, du hast es nämlich erwähnt, die Schweiz hat wirklich in den 60er Jahren die Diskussion wegen der Atombomben. Man war nie so weit, wie man gemeint hat. Oder das ist dann von der Linken gerade dargestellt worden, als hätte man da schon ganz klare Pläne gehabt. Ist nicht wahr, aber es ist diskutiert worden in Militärkreisen und dann verworfen worden. Aber man muss jetzt einfach mal deutlich sagen, eigentlich wäre es gut, wir hätten eine Atombombe. Ich verstehe nicht, warum das ein Nachteil wäre. Wir hätten ganz andere Diskussionen heute, was die Armee betrifft, weil wir wären eigentlich ziemlich sicher. Wenn wir eine Atombombe hätten, ein paar, drei, vier, fünf, wir müssten uns nicht so wahnsinnig fürchten, wäre eigentlich billiger. Also eigentlich auch aus einer linken Sicht müsste man sagen, Atombomben für Länder wie die Schweiz, die friedlich sind und wo wir genau wissen, die werden nie aggressiv werden. Weil das ist seit der Völkerwanderung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Sagen wir, seit Marignano sind wir nicht mehr sehr aggressiv. Wäre es eigentlich sinnvoll. Aber gut,
Nein, man könnte sagen, es kommt mir zu Sinn, oder? Ich meine, wenn du die Listen anschaust, da sind ja die wenigsten drauf, haben tatsächlich Militärdienst geleistet. Und die Gesellschaft in der Schweiz ist nicht mehr so bereit, wie in anderen Ländern, Militärdienst wirklich zu leisten. Da wäre die Atombombe wäre eigentlich ein wunderbarer Ersatz. Also genau die Linken, die ja unbedingt wollen, dass niemand mehr Militär macht, die müssten ja eigentlich sagen, okay, der Ersatz dafür ist eben eine Abschreckung mit einer Atomwaffe.
Genau, ich sage nur eins, Atom gilt eben auch bei der Aufrüstung und beides Mal wären die Linken gut beraten, sie würden auch auf Atom setzen. Wenn man nämlich den Klimawandel wirklich bekämpfen will, dann ist die Atomkraft eine der wichtigsten. Und wenn man Frieden schaffen auf dieser Welt, wie das die angeblichen Pazifisten Joe Lang und so weiter wollen, dann wäre Atombomben wahrscheinlich das Beste. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz ein guter Vorschlag heute vom Ständerat Josef Dittli, wie man könnte die Armee die Aufrüstung auch finanzieren. Dominik, um was geht's?
Ja, man könnte nämlich Swisscom-Aktien verkaufen. Die braucht man wirklich nicht mehr. Swisscom ist ein ganz normaler Telekom-Unternehmer. Das ist eigentlich überhaupt das ist eigentlich völlig nicht mehr nötig. Hat nichts mehr, hat nur noch eine historische Bedeutung, dass wir dort irgendwie noch drin sind. Der Bund hat eine Mehrheitsbeteiligung von 51% und man könnte, wenn man so ein bisschen den Aktienkurs nimmt, 5 Milliarden zusammenkommen. Das würde wirklich das Geld bereitstellen. Natürlich, man müsste es auch noch gescheit ausgeben, aber ich muss wirklich sagen, das würde der Armee dringend das Geld brauchen, das sie rasch braucht. Der zweite Vorschlag wäre dann auch noch die Ausschüttungen von der Nationalbank vorübergehend für etwa 10 Jahre in die Armee zu geben. Das könnte man nochmal 5 Milliarden so anbringen. Das würde wirklich das Geld bringen, das die Armee dringend braucht. Und nur, muss sagen, die Friedensdividende seit 1990, das hat die NZZ, der Georg Hässler mal ausgerechnet, ist ja 140 Milliarden. Also wir hätten immer noch sehr viele Friedensdividenden eingesackert und mit dem Sozialstaat, insbesondere der AHV, verbraten.
Genau, und Josef Dittli, den muss man noch nachträgen, ist Ständerat Uri. FDP. Nein, das ist wirklich ein intelligenter Vorschlag. Bitte, bitte FDP das voll übernehmen, sofort übernehmen und dann gerade mit der SVP reden. Weil die Privatisierung von Swisscom ist ein alter Zopf, sollte man schon lange machen. Wäre der richtige Zeitpunkt. Und das Zweite ist, Nationalbankgewinn wäre nämlich gut, würde auch Kantone ein bisschen zwingen, mehr zu sparen, weil heute haben sich Kantone schaurig daran gewöhnt, dass sie da immer Gewinne bekommen, natürlich der Bund auch. Das ist auch so eine Zumutung. Und das ist auch den Leuten nicht klar. Die Nationalbank gehört uns, also der Kanton, damit indirekt natürlich uns. Und wir sind letztlich die Nationalbankgewinne eigentlich zu gut hätten. Und von dem her, warum nicht für die Aufrüstung anstatt Mehrwertsteuer müssen erhöhen für die Armee. Also es wäre wirklich, ein richtig intelligenter Vorschlag und würde ein bisschen gewisse Entlastung jetzt bringen in die Diskussion. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch ein Riesenärgernis. Holcim ist einer der grössten Zementkonzerne der Welt, ist nicht mehr der grösste, weil der Aufspaltung stattgefunden hat. Ein Teil ist jetzt Amrise, das heisst, ein Teil des ganzen Amerika-Geschäfts haben sie ausgelagert. Das sind jetzt zwei Firmen, aber Holcim ist immer noch einer der erfolgreichsten Zementkonzerne der Welt und ist in der Schweiz. Und was ist da passiert?
Ja, das Zuger Kantonsgericht lässt eine Klage von 4 Bewohnern von der indonesischen Insel Pari gegen Holcim zu. Die Kläger verlangen Schadenersatz, weil Holcim eines der 50 Unternehmen sind weltweit, die am meisten CO2 ausstößt und darum eben den Klimawandel verstärkt und so eben für Schäden auf der Insel Pari, wo vermutlich niemand sonst, nur in Pari, verantwortlich ist. Und man ist jetzt auf das eingetreten. Das ist natürlich ein Ärgernis, weil man schon sieht, wo das endet. Nämlich beim Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Früher oder später. Man fühlt sich erinnert an natürlich die Klimaseniorinnen. Also es ist halt wieder der Versuch, Klimapolitik zu machen, statt demokratisch auf dem Rechtsweg sozusagen. Und ich meine, das Parlament, muss man auch sagen, hat ja sich sehr klar geäußert, dass man das eigentlich nicht will. Wir wollen Klimapolitik demokratisch entscheiden und nicht durch Richter machen. Und das scheint der Richter, die scheinen im Zug überhaupt kein Verständnis dafür zu haben, dass wir irgendwo durch eine Gewaltenteilung haben und sie Politik eigentlich nicht viel angeht.
Genau, und wenn man dann noch denkt, das sind Kantonsrichter vom Kanton Zug, Holcim ist Hauptsitz in Zug, ja, oder Bar, auf jeden Fall Kanton Zug, nein, Zug. Das ist doch einfach jenseits von Gut und Böse. Also haben die jemals überlegt, wer eigentlich ihren Staat zahlt und wer ihr Salär zahlt? Und ich sage ja nicht, ein Richter muss einfach, weil er vom Staat zahlt wird, mehr oder weniger das machen, was der Bürger will. Aber eigentlich schon, mal. Er wird ja eigentlich gewählt vom Bürger. Und von dem her, ich meine, juristisch, da bin ich todsicher. Ich meine, da muss man jetzt sich 300 Mal auf den Kopf stellen, dass man 4 Fischer aus Indonesien wirklich zuspricht, dass sie dürfen klagen in so einem Fall. Erstens kann man beweisen, dass die Insel je irgendwie betroffen überhaupt ist vom Klimawandel. Das ist schon mal das Erste. Das ist hure schwierig, das schon das zu beweisen. Zweitens, wie gross ist denn der Beitrag von Holz im an ganzen weltweiten Klimawandel? Ich meine, das ist ja nicht mehr, die sind ja nicht mehr ganz bache. Auch die 50 Unternehmen rausstreichen. Geht es eigentlich noch? Wir sind 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt und da soll eine Firma aus Zug verantwortlich sein, dass das Wasser steigt bei einer Insel. Nein, es ist so jenseits von Gut und Böse und dass Kantonsrichter so etwas ernst nehmen aus einem Kanton, der mit einer grossen bürgerlichen Mehrheit ist. Und wie du gesagt hast, das sind demokratische Fragen, das sind nicht juristische Fragen. Das ist eine Zumutung. Und genau wie du sagst, es wird in Straßburg enden. Auch wieder ein Grund, warum man aus Straßburg austreten sollte. Und dann vielleicht mal einfach Adresse von Holzim. Wie viel zahlt ihr eigentlich zahlen an die Economy Suisse? Und tut die Economy Suisse sich je dafür einsetzen, dass die Schweiz austritt aus dem birrenweichen Gerichtshof? Noch nie. Nein, Rahmenverträge wollen sie ums Verrecken. Aber solche Sachen, die viel wichtiger wären für die Wirtschaft. Viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Das ist der Herr an der Klosbachstrasse oder Hegibachstrasse, Entschuldigung, gleich. Dann euch mal überlegen, Holzim, ob ihr euer Geld gut investiert in die Economy Suisse.
Vielleicht noch ein Punkt. Das ist der Vorgeschmack, oder? Was passiert wäre, wenn man Konzernverantwortungsinitiative angenommen hätte oder jetzt die neue Auflage, die mindestens so extrem ist, würde ich annehmen. Das müssen wir jetzt auch wieder mal auch richtig Mitte, wo ja immer noch so ein bisschen liebäugelt mit so Konzernverantwortung, eben, dass irgendwo irgendetwas ein bisschen schief läuft und dann ist klar, es ist immer irgendein erfolgreiches Unternehmen dran schuld.
Genau. Und dann vielleicht noch ein zweites Thema. Ich meine, die 4 Fischer, wer sich wundert, warum 4 Fischer überhaupt dazu kommen, dass sie in Zug gehen und klagen, ist jetzt auch nicht gerade naheliegend, dass ein Fischer das ganze Know-how hat, wie er in Zug könnte klagen. Yes, selbstverständlich stecken schweizerische NGOs dahinter. Und die NGOs, die das alles organisiert haben, das ist ein bisschen ähnlich wie die Klimasenioren, wo man ein paar nützliche Idiotinnen findet. Eigentlich sind es NGOs, die dahinter stecken und die sind dann noch steuerbefreit. Die sind steuerbefreit. Die werden in der Schweiz indirekt eigentlich subventioniert, damit sie unsere Wirtschaft kaputt machen.
Dominik. Ich muss noch sagen, welches das ist. Nämlich finanziell und logistisch werden sie unterstützt vom Hilfswerk von der Evangelischen Kirche von der Schweiz, HEX. Alle die, die schon eine Spende geschickt haben dorthin, tut mir leid, ist ein Fehler gewesen. Und die, die noch einen Bettelbrief bekommen, es gibt so Ablagen, die man dann immer alle 2 Monate zusammenbinden kann und an die Straße stellen. Dort ist es am besten aufgekommen.
Oder was noch besser ist, tönt doch wieder mal einmal der reformierten Landeskirche einen Brief schreiben und sagt, wenn das nicht aufhört, tritt er raus. Tritt er aus dieser Kirche, die mit Gott nichts mehr zu tun hat, sondern mit irgendwelchen Fischern aus Indonesien Politik macht. Das ist eine Zumutung. HEX ist natürlich nicht gerade die reformierte Landeskirche, aber letztlich ist es Hilfswerk von der reformierten Landeskirche. Sie sind für das verantwortlich. Wir sind Steuerzahler und Bürger von diesem Land. Wir haben kein Interesse, dass eine Firma wie Holzim, Kopfendeckel nach jetzt 5 Jahren, 7 Jahren, zu hohen Kosten beschäftigt wird mit Unsinn, mit totalem Unsinn. Gut, das wäre mal das Thema. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo, ja, Unsinn ist ein völlig falsches Wort, wo einfach eine grauenhafte kulturelle Praxis ist und wo jetzt sogar Leute gibt, die Europäer sind, Europäerinnen, die das Gefühl haben, man kann das irgendwie noch erklären, entschuldigen, einordnen. Dominik, um was geht's?
Ja, 25 angeblich forschende Personen, muss man jetzt genderneutral sagen, so aus dem ganzen Gender-Wokism-Bereich, unter anderem 2 Damen aus der Schweiz. Sie finden, und haben das in einem Artikel geschrieben, im British Medical Journal, was auch peinlich ist, das ist nämlich sehr ein angesehenes Blatt, sie haben geschrieben, ja, also Kritik an der weiblichen Genitalverstümmelung, die insbesondere im islamischen Bereich, in Afrika, oder immer noch praktiziert kritisiert wird. Die Kritik sei rassistisch und stigmatisierend und Frauen und Mädchen würden dann nochmal zu passiven Opfern gemacht und das Misstrauen gegenüber migrantischen Gemeinschaften werde geschürt. Man vergleicht das dann, dass es im Norden ja auch Schönheitsoperationen an Geschlechtsorganen gäbe und das sei ja fast eigentlich das Gleiche.
Und eben, wie gesagt, das ist unsere Lieblingsuniversität Lausanne, wo da auch wieder indirekt beteiligt ist. Und es ist ein interessantes Phänomen. Man hat es ja eigentlich jetzt beim Gaza-Krieg auch gesehen, oder? Wie die Linke mittlerweile immer mehr Probleme hat, ja, dieser Versuchung zu widerstehen, dass man mit den reaktionärsten, mit den grusigsten Kreisen sich irgendwie solidarisiert oder zusammentut, weil man einfach einen so einen grauenhaften Hass hat auf den Westen. Für alles, was der Westen steht, müssen wir, auch noch müssen wir uns heute entschuldigen. Und das ist so eine, muss ich schon sagen, pubertäre linke Haltung, dass einem so weit führt, dass man Sachen wie eine Genitalverstümmelung irgendwie könnte noch erklären oder gutheissen. Ich meine, wieso tun wir eigentlich die Witwenverbrennung von Indien nicht wieder... Wieso? Revitalisieren ist doch auch ein schöner kultureller Brauch gewesen. Wäre immer noch dort, wenn die Briten als Kolonialmacht das nicht verboten hätten. Aber warum ist doch ein schöner Brauch gewesen? Also, ich bin überzeugt, da gibt es auch aus Gender Studies Perspektive gute Gründe, dass wenn ein Mann stirbt, dass man die Frau gerade noch verbrennt. Warum auch nicht? Nein, es ist so unglaublich, es ist unerträglich und man muss die Leute, die auch wieder alle gezahlt werden, von uns Steuerzahler, das ist ja der Punkt. Wenn die das privat machen, ist mir das völlig egal. Aber die Universität Lausanne, die Leute beschäftigt und nachher jetzt auch noch die Universität Neuenburg, die wird zahlt von Steuerzahlern. Und übrigens auch für Steuerzahler im Kanton Zürich oder im Kanton Bern, weil die Universitäten schon lange leider nicht mehr kantonale Angelegenheit sind.
Ja, gut. Und das Parlament hat jetzt gerade beschlossen, ja, also bei der Forschung kann man überhaupt nicht sparen, oder? Beim Nationalfonds, wo jetzt nicht da beteiligt ist, das muss ich nicht sagen, aber der Nationalfonds macht ja wirklich auch so absurdeste Studien, dass die Grundlagenforschung, hat der FDP-Ständerat Matthias Michel, kommt mir jetzt gerade hin, hat das hohe Lied gesungen von dem, oder? Ihr müsst da genauer anschauen, ihr Ständerat, weil es ist einfach nicht so. Wenn wirklich Grundlagenforschung gemacht wird, dann hätten wir ein anderes Bildungswesen in diesem Bereich.
Genau, aber das ist natürlich Grundlagenforschung zur Genitalverstümmelung. Das ist auch wichtig, Dominik. Das ist auch für unsere Innovationskraft sehr entscheidend. Das bringt das Land voran. Deshalb müssen Steuerzahler das auch zahlen und wir dürfen ja nicht sparen. Also, dass ein freisinniger Ständerat das nicht checkt. Hört mal auf, einfach immer sagen, Forschung ist gut. Schaut mal, was die forschen. In der Soziologie, der Ethnologie, der Psychologie und Geschichte zum Beispiel. Geschichte kann ich auch beurteilen. Schaut mal hin. Ja. Wir reden nicht von Naturwissenschaften. Wir reden nicht von Ingenieurwissenschaften. Wir reden von solchem Schrott, von solchem unwissenschaftlichen, ideologischen, aktivistischen, reaktionären, linksextremen Schrott. Gut, gehen wir weiter. Ein interessantes Thema, wo eigentlich, ich weiss auch nicht, alle Leute, die ab und zu die EU für einen Rechtsstaat halten, vielleicht einmal nachdenken müssen, ob das stimmt. Es geht um den Jacques Beau, um den Fall. Wir haben letzte Woche entgegen der Meinung von vielen Nebelspalter, Hörer und Hörerinnen, haben es schon angesprochen. Dominik und ich haben durchaus Klartext geredet, was das betrifft. Haben vielleicht nicht alle Leute gehört. Es ist nicht so, dass wir das Thema einfach ignorieren. Und ich muss sagen, wir müssen es jetzt heute noch einmal bringen, weil es ist einfach stossend. Dominik, um was geht es genau?
Ja, die Reaktion von Beat Jans ist stossend, oder? Aber von vorne an, oder? Der Jacques Beau, das ist ein ehemaliger Offizier, der ist auf eine Sanktionsliste von der EU gesetzt worden, ohne Verfahren, ohne rechtliches Gehör, einfach so, peng, offenbar per E-Mail. Und zwar, weil er sei Sprachrohr von pro-russischer Propaganda. Und das zeigt einfach, oder, wie die EU vorgeht. Das ist kein Rechtsstaat, das ist wirklich, es ist eigentlich ein Skandal. Aber ich finde es eben noch schlimmer, das haben wir schon letzte Woche gesagt, aber noch schlimmer ist die Reaktion von Beat Jans. Er ist von David Biner, von der Weltwoche, ja, gefragt worden, was man da davon halte und ob sich die Schweiz jetzt einsetzt. Und er hat einfach gelacht. Er hat gelacht und einfach gesagt, ja, Wir machen nichts. Und das finde ich wirklich, das ist das Entscheidende. Der Beat Jans, der Justizminister von der Schweiz, er müsste, auch wenn ihm die Meinung von Jacques Beau nicht passt, mir passt sie auch nicht, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, aber er müsste sich für den Schweizer Bürger, der so behandelt wird, und zwar und das Grundrecht eingeschränkt wird, die Meinungsäußerungsfreiheit, die in der Bundesverfassung steht, er muss sich voll auf die Hinterbeine stellen und den unterstützen und die EU kritisieren. Aber man sieht, im Fehlt Verständnis für Grundrechte. Das ist das Tragische in dem Fall, finde ich.
Ja, und einfach, dass ihr Detail noch wisst, oder? Der Mann, der hat kein rechtliches Gehör bekommen. Der ist einfach auf die Sanktionsliste gesetzt worden. Einen Tag erfährt er aus den Medien, dass er auf dieser Sanktionsliste ist. Er hat nicht dürfen sich wehren. Er hat nicht dürfen sagen, ja, ich will einen Prozess, ich will einen Gerichtsprozess, der das irgendwie festlegt. Abgesehen davon, dass das sowieso eine birrenweiche Sanktionsliste ist. Aber ich meine, da werden die fundamentalsten Prinzipien von einem Rechtsstaat einfach verletzt. Und dass solche Vorfälle passieren und ein Bundesrat, ein Justizminister von der Eidgenossenschaft, das einfach weglacht, ich meine, ist der nicht ganz bache? Wie würde denn der reagieren, wenn der Trump irgendwie würde auf die Sanktionsliste setzen? Zum Beispiel sei die Wermut wäre zum Beispiel gut, oder? Fuck you, Mr. President, hat er gesagt. Hätte ja können sein, dass der Donald Trump sagt, ja, der wird jetzt einfach sanktioniert. Hätte denn die Jans auch einfach nur gelacht? Und das ist schlimm, oder? Da merkt man, die Beate Jansen von dieser Welt, die sind so prinzipiellos. Ich meine, das kann ja auch mal ein Linker treffen, Beate Jans. Das kann auch ein Linker treffen. Und was machst du dann? Dann findest du, ja, ist okay. Nein, es ist unglaublich. Und gut, es ist natürlich auch ein Fehler von einem Euroturbo, der einfach, ich weiss auch nicht, die EU nicht kritisieren kann, ohne dass er gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, Gänsehaut bekommt. Oder
einen Ausschlag. Nein, nur ein Punkt. Ja. Ich meine, man kann über pro-russische Propaganda sagen, was man will, aber eigentlich hat man ja dann alle die sagen, Globalize Intifada oder so. Die, oder? Hamas-Propaganda, die Muslimbrüder und so, ist alles akzeptiert in Europa. Wir sind ja für die Meinungsäußerungsfreiheit, weil wir haben schon ein paar Mal gesagt, die dummen Leute sollen wir können erkennen an dem, was sie sagen. Aber ich finde wirklich, das ist einfach mit zwei Ellen gemessen und eben ohne Verfahren. Man sieht, wie die EU funktioniert. Das ist langsam ein autoritäres Regime, wo dort, so ist es im Iran.
Ja, und das ist die gleiche EU, die nachher wochenlang brüllen kann. Wenn der J.D. Vance, der Vizepräsident von Amerika, behauptet, es gäbe Zensur in der Schweiz, in Europa, dann die Frechen sicher noch wochenlang müssen brüllen und heulen und so weiter. Und dann machen sie so etwas. Ja, was ist denn das?
Der Beweis.
Also bitte, J.D. Vance, bitte den Fall mal aufgreifen und vielleicht die Leute, die das beschlossen haben, sanktionieren, dass sie nicht mehr auf Amerika reisen können. Aber die reisen so nie auf Amerika, weil sie kennen das Land ja gar nicht, weil sie ja so provinziell sind. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Interessant. Pressegeschichtlich sehr interessant, 20 Minuten. Ja, die grösste, nach wie vor eigentlich die grösste Zeitung, die es gibt in der Schweiz, Pendlerzeitung, die stellt jetzt ihre Printausgabe auf Anfang Jahr ein, Dominik.
Ja, das ist wirklich ein Stück Mediengeschichte, geht zu Ende. Nach 26 Jahren erscheint heute die letzte geprintete Ausgabe von 20 Minuten. Ich gebe zu, ich gehöre nicht zu denen 1,3 Millionen Leserinnen und Leser, die immer noch, wirklich jeden Tag die Zeitung aus diesen blauen Boxen genommen haben. Ich habe es wirklich online konsumiert. Aber der Medienwandel trifft auch 20 Minuten. Es ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich. 20 Minuten hat der Schweizer Medienmarkt revolutioniert, völlig verändert. Die Art, wie man schreibt, die Art, wie man berichtet und natürlich die Art, wie man Geld macht. Oder? Also meine 1999 war immer noch so, dass eigentlich das Abo das Entscheidende war und eine Gratiszeitung, das war komplett absurd.
Es hat eigentlich da, wo nachher das Internet natürlich weltweit bewirkt hat, eigentlich schon vorausgenommen, oder? Dass man nämlich Informationen überkommt gratis und dass über die Werbung gezahlt wird. Jetzt beim Print, beim 20 Minuten, ist das noch irrsinnig gut aufgegangen. Da hat man unglaublich Geld verdienen mit der Werbung. Im Internet ist das etwas schwieriger. Was auch noch wichtig ist, 20 Minuten, ich muss ehrlich sagen, 20 Minuten hat grosse Verdienste, weil es eigentlich eine sehr unideologische, sehr ausgewogene, objektive, teilweise furztrochene Berichterstattung wieder reingebracht hat. Und das ist sehr, sehr unterschätzt worden, was das für Bedeutung hat. Und ihr könnt es heute noch sehen, wenn ihr Kommentare schaut bei 20 Minuten, 20minuten.ch. Das sind die Bürgerlichen. Das sind bürgerliche Kommentare. Das zeigt einfach, dass sehr viele Leute, die eben eigentlich finden, die meisten Medien sind uns ein bisschen zu links, können dort mehr oder weniger ihre Informationen holen. Selbstverständlich muss ich jetzt sagen, 20 Minuten, ja, ist einmal ein bisschen dünn, das ist richtig, aber letztlich ist es ein guter Journalismus, den die machen, auf jeden Fall. Und wir haben so bei der Basel-Zeitung und jetzt wieder immer wieder sehr gute Kollegen können abwerben von 20 Minuten, weil man dort lernt, ein journalistisches Handwerk, das nicht so ideologisch prägt ist, natürlich auch nicht links prägt ist, sondern wo man einfach Fakten bringt. Einfach Fakten, ohne gross zu kommentieren. Von dem her muss ich sagen, das ist ein grosses Verdienst von 20 Minuten in den letzten zwei Jahrzehnten. Das wird jetzt weitergehen. 20minuten.ch gibt es natürlich selbstverständlich, aber ist natürlich ein grosser Einschnitt. Und mal schauen, wie es rein wirtschaftlich weitergeht, da bin ich auch gespannt. Gut, das war es heute von Bern einfach am 23. Dezember 2025. Es war die letzte Ausgabe, die aktuell ist. Es geht weiter mit Bern einfach, aber wie gesagt, das sind alles Spezialsendungen, die ihr während der Festtage hören oder geniessen oder euch informieren und so weiter. Wir kommen wieder aktuell am 5. Januar 2026, Dominik Freusi und Markus Somm, in alter Frische. Wir gehen jetzt auch mehr oder weniger uns ein bisschen erholen oder vor allem lesen, viele Sachen lesen, vielleicht auch ein bisschen Skifahren, wobei man muss da langsam vorsichtig sein, in unserem vorgerückten Alter aufpassen. Nein, in dem Sinne, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit, danke vielmals für eure Loyalität, danke vielmals für die viel Kritik, die kommt, die Feedbacks, die wir immer haben. Danke auch, dass ihr uns mit Unterstützungsbeiträgen tönt. Fördern, das ist ganz etwas Wichtiges. Wir haben hier eine neue Finanzierungsform entdeckt für den Podcast, der wirklich läuft wie verrückt. Das ist wirklich ein grosses Privileg. Wir haben auch die Reichweite massiv steigern in diesem Jahr. Wir haben jetzt über 500.000 Downloads pro Monat. Das ist eine unglaublich gute Leistung. Das ist ein Podcast, der offensichtlich sehr gehört wird und das liegt an euch. In dem Sinne, danke vielmals, macht's gut, wir wünschen frohe Festtage und ein gutes Neues. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch